Deutschlandfunk Interview.
Claudia Maillon ist Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und sie habe ich kurz vor der Sendung gefragt, ob sie die Zusage aus der Türkei jetzt für endgültig und gesichert hält.
So wie ich es verstehe, geht es jetzt darum, dass Erdogan das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorlegen wird. Aber das Parlament muss dann natürlich noch entscheiden und damit ist immer noch eine Schwachstelle in diesem ganzen Prozess. Wenn wir zurückblicken, wir hatten letztes Jahr auf dem Gipfel in Madrid schon mal so eine Hängepartie, dass kurz vor dem Gipfel dann noch eine Lösung gefunden wurde. Das haben wir jetzt wieder. Also es ist in jeglicher Hinsicht ein sehr instabiler und sehr, sehr, sehr schwieriger Prozess. Und ich würde da erst einen Haken hintermachen, wenn er wirklich vorbei ist und durch das Parlament durchgegangen ist.
Kann man dann also dennoch jetzt schon von einem großen Erfolg für die NATO sprechen oder wären Sie da eben auch noch vorsichtig?
Es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass vor dem Gipfel eine Einigung gefunden wurde. Denn wenn es ohne Einigung jetzt in den Gipfel gegangen wäre, dann wäre das wirklich eine K.O.-Erklärung für die Schweden, für das Bündnis und letztlich auch für den nächsten Beitrittskandidaten Ukraine gewesen. Denn wenn sich die Alliierten schon auf Schweden nicht einigen können, dann kann man sich vorstellen, wie groß die Probleme mit Blick auf die Ukraine sind. Und deswegen ist es sehr gut, dass gestern eine Einigung gefunden ist und zumindest eines der großen Streitthemen vor Gipfelbeginn vom Tisch ist.
Heute steht natürlich über allem die Frage nach den Sicherheitsgarantien für die Ukraine beim NATO-Gipfel im Mittelpunkt. Sie, Frau Maillon, haben in einem in Fachkreisen viel beachteten Papier gemeinsam mit Ihrer Kollegin die Risiken der verschiedenen Entscheidungen gegeneinander abgewogen. Und man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, dass der vermeintlich risikoärmere Weg, der wohl beschritten werden wird, jetzt eben nicht unbedingt der risikoärmere ist. Von dem, was sich da jetzt abzeichnet in Vilnius, trifft sich das mit Ihren Vorstellungen von den besten Entscheidungen im Interesse der Sicherheit Europas?
Wir wissen noch nicht, was wirklich rauskommt in Vilnius, weil tatsächlich das einer der Punkte ist, der bis zum Schluss verhandelt wird, was die genauen Formulierungen sein werden. Momentan deutet vieles darauf hin, dass es keine sehr klare konstruktive Zusage an die Ukraine geben wird. Nochmal zur Klärung, die Erwartung ist ja nicht, dass es jetzt eine Mitgliedschaft wird. Das ist komplett, das wäre irrealistisch und darum geht es auch nicht. Sondern worum es geht, sind klare, konstruktive Signale, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine ein langfristiges Ziel ist, das alle Alliierte unterstützen. Also im besten Fall eine Einladung, einen Arbeitsplan und einen Zeitplan und dass die Ukraine ganz klar einen Platz im westlichen Bündnis hat. Das ist eigentlich das Ziel. Und momentan sieht es so aus, als könnte es nicht sehr viel Veränderung im Vergleich zu der Bukarest-Formulierung von 2008 geben. Damals hatte die NATO gesagt, die Ukraine und Georgien werden Mitglied, hat es aber nicht weiter ausbuchstabiert und die Ukraine damit in einer sicherheitspolitischen Grauzone gelassen. Und dann folgten die Angriffe 2014 durch Russland und 2022 durch Russland. Also die Frage ist, gelingt es diesmal, die Ukraine aus der Grauzone rauszuholen und ihr eine klare Perspektive zu geben. Und da habe ich ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt.
Und wenn das nicht so kommt, sondern man es eben doch beim Wagen belässt und ähnlich wie bei der Sprachregelung beim Bukarester Gipfel 2008, worin besteht denn dann das Risiko Ihrer Meinung nach?
Na, das größte Risiko für die Ukraine besteht, dass sie langfristig keine Sicherheitszusagen hat. Für die Ukraine geht es darum, dass es nach einem Waffenstillstand oder einem Ende des Krieges, möglicherweise sogar einem Friedensabkommen, dass sie danach vor einem nächsten Angriff geschützt ist. Denn sie hat gelernt, dass die Zusagen, die sie bislang hatte, das Budapester Memorandum oder die politische Unterstützung durch die westlichen Staaten, dass all das die Ukraine nicht vor einem russischen Angriff bewahrt hat. Das heißt, sie sagt, in Zukunft möchte ich einen sicheren Schutz. Partner, die Ukraine ist ja NATO-Partner. Partner werden unterstützt, aber Alliierte, NATO-Mitglieder, die werden verteidigt. Das heißt, sie wollen in Zukunft auch verteidigt werden. Und wenn sie diese NATO-Zusage, aus ihrer Sicht die Lebensversicherung schlechte, nicht kriegen, muss die Ukraine natürlich überlegen, wie sie anderweitig sich maximal schützen kann.
Was heißt das mit Blick auf das, viele sagen das ja, Erpressungspotenzial für den russischen Präsidenten Putin jetzt mit Blick auf den Krieg, wenn er davon ausgehen kann, solange es Kriegshandlungen gibt, solange ist er sicher davor, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird und hat quasi ein Interesse daran, den Krieg weiter zu verlängern?
Tatsächlich sind mit einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine sehr viele Risiken verbunden. Und das größte Risiko ist natürlich, dass die NATO in den Krieg mit hineingezogen werden könnte. Wenn man nun aber sagt, dass beispielsweise das NATO-Kriterium ein Staat darf keine Territorialkonflikte mit seinem Nachbarn haben. Wenn man das ganz eng auslegt, dann kann die Ukraine nicht NATO-Mitglied werden, solange noch Teile des Landes besetzt sind. Die Krim oder die vier Gebiete, von denen vorgibt, annektiert zu haben. Aber de facto, dass Russland dann ein Veto bei dem Beitritt hat und dass die Ukraine keine freie Bündniswahl hat. Und deswegen ist die Frage, ob man in diesem sehr speziellen Fall der Ukraine kreative Lösungen findet, um die Ukraine nicht dauerhaft in der Grauzone zu lassen und Russland einen Anreiz zu geben, diesen Krieg einfach endlos fortzusetzen. Und das ist die große Herausforderung. Wie kann man hier Lösungen finden, die auf den ganz speziellen Fall der Ukraine zugeschnitten sind?
Sie waren auch diejenige, Frau Major, die das Szenario dargelegt hat, Aufnahme von Teilen der Ukraine, die nicht russisch besetzt sind. Halten Sie das derzeit für realistisch?
Die Frage ist, inwieweit man nach einem Waffenstillstand die Teile der Ukraine, die frei sind, unter den Schutz der NATO stellt und Bereiche, die dann noch nicht befreit sind, zu einem späteren Zeitpunkt, also nach ihrer Befreiung, auch unter den Schutz der NATO stellt. Die Idee dabei ist zu sagen, dass halt ein Teil der Ukraine schon geschützt ist und die Ukraine damit auch einen sichereren Rahmen beispielsweise für den Wiederaufbau und für die ganzen Reformprozesse hat, die sie auf den Weg bringen will. Wichtig dabei ist, dass ein Beitritt der Ukraine, auch ein Teilbeitritt, nur stattfinden kann, wenn die NATO-Staaten dafür auch politisch und militärisch bereit sind. Wir haben am Anfang von der unendlichen Mühe Schwedens gesprochen, in die NATO reinzukommen. Mit Schweden war das schon kompliziert. Mit der Ukraine wird es auch sehr kompliziert sein. Das heißt, die NATO muss politisch geschlossen dahinter stehen. Das haben wir gerade nicht. Und sie muss militärisch in der Lage sein, ein Verteidigungsversprechen dann auch wirklich ausüben, wahrnehmen zu können. Das heißt, ja, ich glaube, man sollte über kreative Lösungen wie einen Teilbeitritt nach einem Waffenstillstand nachdenken. Es setzt aber voraus, dass die NATO politisch und militärisch dazu auch in der Lage ist. Aller Streit, alles in Frage stellen der NATO-Handlungsfähigkeit, der Verteidigungsfähigkeit, wäre ein enorm großes Risiko für die Europäer, also für die NATO- und EU-Staaten und für die Ukraine auch.
Und das heißt aber, da die Einigkeit dafür im Moment nicht gegeben ist, ist es dann sinnvoller, eben diesen eher, ich sag mal, vorsichtigeren Weg zu wählen?
Ich glaube, wir müssen überlegen, wie man die Zeit zwischen der jetzigen Situation, wo die Ukraine Unterstützung hält, und dem Fernziel NATO-Beitritt, der meines Erachtens für alle beteiligten NATO-Staaten und die Ukraine die größte Sicherheit und Stabilität bietet. Also wie man diese Zeit zwischen jetzt Zusagen, langfristig Garantie, wie man die sinnvoll überbrückt. Und da kommen diese ganze Sicherheitsunterstützung mit rein. Wie kann man die Ukraine so weit wie möglich an die NATO heranführen als Partner? Beispielsweise noch mehr Kooperation bei Übungen, noch mehr Kooperation bei Doktrinen und Training. Bilaterale Unterstützung durch die Staaten mit Waffenlieferungen. Die Bundesregierung hat gerade ein neues Paket angekündigt. Und damit die Ukraine so weit wie möglich mit einer maximalen Sicherheitszusage unter Artikel 5 heranführen, bis sowohl die Ukraine als auch die NATO-Staaten so weit sind, dass ein Beitritt stattfinden kann.
Sagt heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.